Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallöchen, ihr Lieben. Wir gehen heute in eine neue Podcast-Folge mit dem Thema der erste Turnierstart. Was müsst ihr überhaupt beachten? Darf man einfach so starten? Ich komme auf die Folge, weil ich immer wieder doch von Reitschülmüttern dann oft höre, ja, meine Tochter würde gerne auf Turnier starten und dafür braucht sie ja das Reitabzeichen XY. Und dann sage ich immer, nein, braucht ihr nicht. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die DFN, unser Dachverband, gibt sogenannte Regelwerke raus. Das sind einmal die WBO, die LPO, also die Wettbewerbsordnung und die Leistungsprüfungsordnung, die APO, die Ausbildungsprüfungsverordnung und das Aufgabenheft Reiten. Das ist auf jeden Fall so das, was ihr einmal im Hinterkopf behalten müsst, wenn es darum geht, wenn ich im Reitsport irgendwie eine Ausbildung machen möchte, sei es mein Reitabzeichen ablegen möchte, um irgendwie in den Leistungsprüfungen starten zu dürfen oder vielleicht irgendwann mal einen Trainerschein oder machen möchte, ist alles immer genau in eins dieser Regelwerke geregelt. Bevor wir überhaupt auf Turnier starten können, müssen wir auch wissen, dass ihr euer Pferd entsprechend geimpft haben müsst. Bis vor kurzem war Herpesimpfpflicht tatsächlich noch Pflicht, mittlerweile nicht mehr. Also es muss alle 2 Jahre Tetanus geimpft sein und es muss halbjährlich Influenza geimpft werden. Und da habt ihr einmal eine Karenzzeit von 21 Tagen. Also wenn ihr jetzt seht, euer Pferd ist 21.07. geimpft worden, dann rechnet ihr 6 Monate weiter und von diesem 21.07. plus 21, also 6 Monate plus 21 Tage, dann muss das spätestens wieder geimpft werden, damit das diese Regelmäßigkeit in den Impfungen beibehält. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ihr dann aufs Turnier fahrt, der Pferdepass muss zur Kontrolle dabei sein. Es gibt mittlerweile immer mehr Turniere, da kontrollieren die tatsächlich auf den Turnieren, auch auf dem Anhängerparkplatz schon, ob die Pässe und das Pferd miteinander übereinstimmen und ob dieses Pferd auch wirklich regelmäßig durchgeimpft ist. Und dann müsst ihr noch an eure eigene Ausrüstung als Reiter denken, denn ihr braucht auf jeden Fall eine weiße Reithose, ein Turniershirt, das ist meistens oben mit einem geschlossenen weißen Kragen und ein Turnierjackett. Und die Farbe des Jacketts sollte gedeckt sein, aber rote Jacketts sind erst im Springen ab Klasse M erlaubt, weiße Reithandschuhe tatsächlich erst ab der Klasse M in der Dressur, Pflicht tatsächlich, und ihr müsst natürlich ordnungsgemäße Reitausrüstung haben, ein 3-Punkt-Helm und Stiefeletten, Schäbs und oder Reitstiefel. Also, um auf Turnier starten zu können, müsst ihr erstmal wissen, es gibt einmal die Wettbewerbe und einmal die Leistungsprüfungen. Wettbewerbe heißt, ihr startet für Sachpreise. Leistungsprüfungen heißt, ihr startet mit Geldgewinn. Dann gibt es Voraussetzungen dafür, um WBO oder LPO starten zu dürfen. WBO kann rein theoretisch grundsätzlich jeder starten, auch ohne Reiterzeichen. Hier müsst ihr nur immer gewisse Voraussetzungen beachten. Es gibt dann ganz häufig Prüfungen, wenn ihr im Internet mal guckt. Also ihr seht die Ausschreibungen für Turniere zum Beispiel immer auf Nennung online. Und im Internet findet ihr die auch ganz häufig über die Reitvereine. Und dort findet ihr dann immer, ich sage jetzt mal, ihr seid Ü30 und ihr möchtet ganz gerne wirklich mal das erste eigene Turnier in eurem Leben starten. Dann guckt ihr in so einem Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp. Ganz, ganz häufig ist es leider das Problem, dass man mit Ü30 in einem Reiterwettbewerb gar nicht mehr starten darf. Da gibt es einfach noch viel, viel zu wenig Prüfungen für Ü30, bin ich definitiv der Meinung. Es müsste eigentlich viel, viel mehr in die Richtung gehen, dass, ja klar, der Nachwuchs muss gefördert werden. Da bin ich absolut für. Es gibt immer weniger Reitschulen in Deutschland. Immer mehr Leute wollen das einfach nicht mehr machen, auch aus finanziellen Gründen. Und da muss der Nachwuchs auf jeden Fall gefördert werden. Aber was ist mit den ganzen Erwachsenen, Wiedereinsteigern, Anfängern, wenn die einfach mal sagen, ich will jetzt aufs Turnier. Du hast als Erwachsener echt wenig Möglichkeiten, als Einsteiger irgendwie in den Turniersport reinzuschnuppern, wenn du nicht das große Glück hast, dass wirklich im Nachbarsverein irgendwo ein Ü30-Turnier stattfindet. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr immer gucken, wenn ihr so eine Prüfung aufmacht, so eine Ausschreibung, dann sieht man da immer bestimmte Sachen. Da steht dann als allererstes oben immer, welche Pferde zugelassen sind. Meistens ist das in den Reiterwettbewerben immer so fünfjährig und älter. Und dann steht unten drunter meistens immer der Jahrgang. Also entweder da steht alle Altersklassen oder es steht halt Jahrgang 2007 und jünger oder 2008 und älter oder. Und dann immer LK als Abkürzung dahinter. LK ist die Leistungsklasse. Die Leistungsklasse 0 habt ihr, wenn ihr noch kein Reitabzeichen habt und einfach mal in Wettbewerbe reinschnuppern möchtet. Dann kann man sich von der FN, von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, noch so eine Schnupperjahresturnierlizenz holen. Dann rutscht ihr in die Leistungsklasse 7. Und mit der Leistungsklasse 7 habt ihr die Möglichkeit, rein theoretisch dann auch LPO starten zu dürfen. Aber das auch nur ein Jahr. Spätestens dann sagt die FN, nee, ihr habt jetzt ein Jahr so eine Schnupperlizenz gehabt. Jetzt müsst ihr Reitabzeichen machen und müsst damit dann quasi in die Leistungsklasse 6 rutschen. Okay, dann steht in den Prüfungen immer je Teilnehmer ein Startplatz oder je Pferd zwei Teilnehmer. Was heißt das? Ganz klar, je Teilnehmer ein Startplatz heißt, dass du nur einmal starten darfst. Es gibt manchmal Prüfungen, da darf ich als Reiter rein theoretisch auch mit zwei Pferden starten, dürfte mir also zwei Startplätze reservieren. Und dann je Pferd zwei Teilnehmer heißt, jetzt zum Beispiel als Beispiel hier, wenn meine Mädels aufs Turnier gehen, dann dürften halt zwei Mädels jeweils mit dem Paul oder mit der Celavi auf Turnier in derselben Prüfung starten. Da muss man dann halt hinterher gucken, wenn die Zeiteinteilung rauskommt oder beziehungsweise wenn man dann genannt hat und es kommt dann die Starterliste raus, dann muss man halt immer gucken, dass zwischen den Mädels immer ein bisschen Platz ist, dass halt am besten der Erste in der ersten Abteilung startet und der andere dann in der letzten Abteilung, damit da so ein bisschen Puffer zwischen ist, dass jeder halt auch genügend Zeit hat, auf dem Turnier sich mit dem Pferd so ein bisschen zu arrangieren und warm zu reiten quasi, ne? Dann seht ihr in dieser Ausschreibung unten immer noch so Ausrüstung, WB 228 zum Beispiel, Richtverfahren WB 228. Also da muss man halt einfach in der WBO einmal gucken und da steht dann genau drin, was an Ausrüstung erlaubt ist und nach was die Richter in dem Moment richten. Dann steht noch unten drunter ein Einsatz, also jetzt in so einem Reiterwettbewerb liegt meistens die Nenngebühr so bei 7 €. Man muss zusätzlich immer so eine LK-Abgabe für die Landeskommission noch mit abgeben, mit 1 € pro Nennung. Also mit jeder Nennung bist du so roundabout irgendwie bei 7 bis 10 € ungefähr. Und dann gibt es immer die sogenannte Startfolge, also SF steht da meistens immer noch drin und das kann A sein, das kann P sein, das kann G sein, da muss man immer so ein bisschen gucken und dann weiß man ja schon so ungefähr, wenn jetzt Startfolge A ist, aber mein Pferd hat ein P und es sind 15 Starter, dann weiß man schon ungefähr so, das könnte sein, dass man eher so im Mittelfeld eher hinten ist, dann wirst du zumindest nicht allererster Starter sein. Und dann findet ihr immer noch die Abkürzung VN in dieser Ausschreibung. Und das besagt die verlangten Nennungen. Das heißt, das ist die Anzahl der Nennungen, die mindestens eingehen müssen, damit diese Prüfung überhaupt stattfindet. Normalerweise machen die Veranstalter das aber auch drunter. Also wir hatten neulich mal einmal ein Turnier, da stand auch was von, ich glaube, verlangte Teilnehmer irgendwie 15 und es waren aber, glaube ich, nur 9 Nennungen reingekommen. Die haben es aber trotzdem gemacht, weil das ja alles auch immer noch Einsteigerprüfungen sind. Und ja, wenn du dich so einem Turnier nennst, gerade jetzt Kinder im Kinderbereich, ne, dann freut sich das Kind ja total darauf, endlich auf diesem Turnier starten zu dürfen. Und ihr stellt euch vor, der Veranstalter sagt, ja, findet nicht statt, weil zu wenig Nennungen. Also wenn es jetzt wirklich nur 1, 2, 3 Nennungen sind, dann kann das schon durchaus mal sein. Aber im Regelfall lassen die das trotzdem weiterlaufen. Das wird dann halt zeittechnisch in der Zeiteinteilung dann dementsprechend halt angepasst. Ja, jetzt habt ihr so eine Prüfung genannt. Wie geht's dann weiter? Mittlerweile läuft alles online. Früher gab es noch so Papiernennungen. Da musstest du noch per Hand so eine WBO-Nennung ausfüllen und so und alles eintragen. Du musst deine Prüfung nennen und dann musst du einmal dein Pferd auswählen. Das machst du mittlerweile alles online. Die Pferdeliste legst du dann quasi in deinem Nennung-Online-Account alles an. Um überhaupt bei Nennung Online dich registrieren zu können, brauchst du eine persönliche Nummer von der FN und so weiter. Und wenn du dich dann zu so einer Turnierprüfung genannt hast, dann kommt meistens immer so 2 Wochen vorher, 1,5 Wochen vorher die grobe Zeiteinteilung raus. Du kannst in der Ausschreibung vorab schon immer erkennen, wann ungefähr deine Prüfung stattfinden wird. Das sieht man immer, da steht das Datum und unter dem Datum steht immer in Klammern ein N oder ein V oder ein A für nachmittags, vormittags oder abends. Wobei ich da aber auch sagen muss, das passt nicht immer. Wir hatten neulich einmal eine Prüfung, die war auf vormittags angesetzt, die war um 13 Uhr. Leute, 13 Uhr ist für mich schon immer vormittags. Und dann hatten wir auch schon mal eine Prüfung genannt, die war für nachmittags angesetzt, die war um 11 Uhr. Und das sind dann immer so Dinge, das ist dann halt ärgerlich, gerade für mich als Selbstständige, mega, mega ärgerlich. Ich bin ja selber auch noch auf Turnier und ich starte ja auch mit meinen Mädels und ich plane ja so meinen ganzen Tag drumherum. Und wenn ich lese in der Ausschreibung, der Reiterwettbewerb findet nachmittags statt, dann ist nachmittags für mich ab 13 Uhr oder vielleicht noch ab 12.30 Uhr. Aber alles darüber ist für mich vormittags. Und wenn ich dann aber bis 11.30 Uhr mir Reitstunden lege, weil ich davon ausgehe, dass ab 13 Uhr vielleicht die Prüfung sein könnte, ist das ein bisschen ärgerlich, wenn dann auf einmal die Zeitumteilung rauskommt und dann ist es um 11 Uhr. Und dann muss man halt im Prinzip seinen ganzen Tag einmal wieder komplett umlegen und umstrukturieren. Ja, weil man natürlich ich habe ja für die Mädels hier auf dem Hof so eine Turnierklasse eingerichtet. Das heißt, die Mädels kommen immer einmal in der Woche zu einem festen Tag zu mir zum Reiten. Immer, bei uns ist das jetzt immer samstags morgens. Und samstags morgens reiten die alle 2 Wochen im Training mit mir oder alle 2 Wochen alleine. Wiederholen Aufgaben, bereiten Turniere vor, wir gehen nochmal ins mentale Training. Wir gucken uns auch nochmal Ritte an im Nachgang, dass wir die uns immer wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen und sagen, guckt mal, so war's und das müsst ihr beim nächsten Turnier verbessern. Also quasi eine Analyse des eigenen Rittes. Und dann machen wir das immer so, dass wir an dem Wochenende, wo wir auf Turnier sind, dann aber halt kein Training haben. Also ein Turniertag ersetzt quasi das Training. Macht ja auch Sinn. Also es macht ja keinen Sinn, samstags morgens noch zu trainieren, wenn wir sonntags morgens sowieso auf Turnier fahren. Und dementsprechend zahlen die dafür monatlich halt auch Summe X. Und da muss ich dann halt aber auch gewährleisten, dass wir diese 5 Turniere im Jahr, die wir halt, die halt in dieser Turnierklasse drin sind, dass wir die halt auch mindestens machen. Und dann ist das halt ein bisschen schwierig. Dann kann ich halt nicht sagen, naja Leute, ich habe jetzt so Reitstunden gelegt, jetzt müssen wir leider das Turnier ausfallen lassen, weil die nennen ja auch alle und das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Deswegen muss ich dann immer so ein bisschen drumherum planen. Also guckt da immer so ein bisschen, plant euch am besten, wenn ihr so ein Turnier nennt, wirklich den ganzen Tag ein. Das macht am meisten Sinn. Wenn ihr jetzt genannt habt und ihr wisst, die Zeiteinteilung ist draußen. Meistens kommt kurz vorher immer auch noch so eine Bestätigung der abgeschickten Nennung und der bestätigten Nennung vom Veranstalter. Immer ganz wichtig, nur weil die Nennung akzeptiert wurde vom Veranstalter, heißt das noch lange nicht, dass ihr deswegen auch starten dürft. Also guckt vorher beim Nennen immer nach, ob ihr wirklich startberechtigt seid. Ganz, ganz oben über den ganzen Nennungen steht auch immer einmal noch drin, Prüfung 1 bis 3 ist für den Pferdesportverein. Verband, was weiß ich, ne? Westfalen, Hannover, bla bla bla. Da muss man dann auch immer so ein bisschen drauf achten. Das ist mir nämlich tatsächlich am Anfang auch öfter mal passiert, dass ich eine Prüfung genannt habe und hinterher stand dann aber nur zugelassen für den Kreisreiterverband so und so. Es war, glaube ich, hier in Lippstadt irgendwie etwas weiter weg. Und das ist dann halt ärgerlich, weil das Nenngeld kriegst du nicht wieder. Ist ja aber auch logisch, weil ich hätte ja auch vorher gucken müssen. Ne? Habe ich selber nicht aufgepasst. Und dadurch, dass ich selber nicht aufgepasst habe, sagt der Veranstalter, ja, so also Pisch gehabt. Ne? Ist aber auch klar. Und will man ja dann in dem Moment auch gar nicht, war ja sein eigenes Problem und sein eigenes Pech. Aber das kann natürlich auch passieren. Also achtet da so ein bisschen drauf. Heutzutage haken wir auch alles online ab. Es gibt über EquiScore die Möglichkeit oder mittlerweile auch von der FN über Nennung online auch ein Portal, wo du dann dich halt abhakst. Und das heißt halt, du erklärst deine Startbereitschaft. Das ist dann meistens immer so, ich sag mal, wenn morgen um 14 Uhr Prüfung ist, dann muss man meistens schon am Vortag bis 18 Uhr abgehakt haben. Und dann bekommt man auch quasi über EquiScore seine Starterliste schon bereitgestellt. Das heißt, man kann halt im Regelfall, wenn 18 Uhr Nennschluss ist und man abgehakt hat, so ab 19 Uhr reingucken und fast schon gucken, wie viel das Pferd man am nächsten Tag in dieser Prüfung ist. Das ist zeitmanagementmäßig wirklich ganz, ganz wichtig. In Springprüfungen kann das alles mal ein bisschen schneller gehen. Also so eine Springprüfung, wenn ihr jetzt so einen Parcours durchreitet, da rechne ich immer mit ungefähr 1,5 Minuten pro Prüfung, pro Teilnehmer. Mit Grüßen, mit Aufmarschieren, mit Losreiten, mit Parcours, wieder raus und so. Lass es maximal 2 Minuten sein, aber mehr sind das nicht. Und in der Dressur dauert alles aber doch dann deutlich länger. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal die Reiterwettbewerbe oder die Dressurreiterwettbewerbe, bei den Reiterwettbewerben starten die Mädels ja meistens noch mit 6, 7, 8 Leuten zusammen in einer Gruppe. Dann dauert aber so ein Reiterwettbewerb auch schon mal locker seine 10 Minuten bestimmt. Wenn dann mehrere Reiterwettbewerbe hintereinander sind, manchmal werden die so ein bisschen nach Alter gestaffelt, dann kann das durchaus schon mal sein, dass man auch 30 bis 40 Minuten warten muss. Wenn man jetzt eine reine Dressurprüfung nennt, ist es noch länger. Also in der Dressur tatsächlich wirklich, wenn ihr überlegt, es sind 3 bis 4 Reiter in einer Abteilung. Eine Abteilung dauert mindestens immer 4 Minuten. Dann bist du bei alleine 10 bis 12 Abteilungen schon bei knapp 1 Stunde. Und wenn man dann weiß, es sind irgendwie 40 oder 50 oder manchmal sogar auch 60 Starter in einer Abteilung, dann kann so eine Dressur wirklich über 3 Stunden dauern. Und da muss man schon echt gut timen, auch so mit dem Abreiten, dass die Pferde nicht zu kurz abgeritten sind, nicht zu lang abgeritten sind. Im Springen ist es halt alles ein bisschen schneller, weil es kann ja auch mal schnell sein, dass vor dir irgendwer nicht durch den Parcours kommt oder vielleicht auch 2, 3 Leute nicht durch den Parcours kommen und beim zweiten Sprung hängen bleiben, dann geht das natürlich alles ratzifatzi. Also das Abreiten beim Springen ist tatsächlich auch nochmal eine andere Timing-Geschichte als in der Dressur, aber das muss man halt alles irgendwie auch ein bisschen mit einplanen. So, am Turniertag selber, da wird natürlich das Pferd auf Hochglanz poliert. Das ist natürlich klar, ne? Und eure eigenen Sachen auch. Also nicht nur Pferd, sondern auch komplettes Zubehör von dir, vom Pferd und du selber auch. Mittlerweile steht in der im Regelwerk drin, dass die Pferde nicht mehr unbedingt zwingend in Weiß starten müssen. Es steht was von gedeckte Farbe. Also du dürftest mittlerweile auch in der Dressur nicht mehr in Weiß starten. Ich finde es halt aber einfach noch klassisch. Und es macht halt einfach auch diesen Turnierflair aus, wenn man in Weiß startet, sowohl in der Dressur als auch im Springen. Ja, und ich mache das immer so, wenn ich dann alles fertig habe, mein Pferd ist natürlich auch eingeflochten, dass wir dann einfach auch Zeit einplanen. Also ich bin ja sowieso immer so jemand, der sagt, in der Ruhe liegt die Kraft und ich hasse das, wenn man aufs Turniergelände kommt und man hat Stress. Also ich bin immer lieber etwas früher da und habe wahnsinnig viel Zeit, gucke mich lieber nochmal um, trinke mir nochmal in Ruhe einen Kaffee, gehe nochmal in Ruhe auf Toilette. Ich bin auch immer so ein Nervöspinkler, egal ob ich selber starte oder meine Mädels starte, dann muss ich vorher immer mehrfach zum Klo rennen. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres als Hektik, weil ihr übertragt das auch aufs Pferd. Es ist einfach so. Man ist ja sowieso schon grundaufgeregt und hat ja eine gewisse Spannung und Nervosität, die man sowieso ja schon mitbringt. Und dann bringt das nichts, wenn dann auch noch Stress auftaucht. Wenn man dann merkt, so, oh, in 5 Minuten beginnt schon meine Prüfung. Das ist jetzt hart, aber kann halt auch mal passieren. Aber das ist halt, sollte nicht der Regelfall sein. Guckt da einfach, dass ihr euch genügend Zeit einplant, wenn ihr das Turniergelände vorher noch nicht kennt. Dann plant euch Zeit an, euch einmal auf dem Turniergelände in Ruhe umzugucken. Das machen wir auch immer. sortieren uns einmal, wo finde ich was, wo ist Abreiteplatz Dressur, wo ist Abreiteplatz Springen, wo ist Prüfung. Manchmal hat man ja wirklich mehrere Prüfungen gleichzeitig laufen und dann muss man immer so ein bisschen gucken, wo man was findet. Und ja, dann geht's halt ans Abreiten, sagte ich vorhin einmal schon ganz kurz, das ist halt Timing-Geschichte. Also ihr müsst euer Pferd kennen, verlasst euch da auch so ein bisschen auf den Trainer, was der euch als Tipp gibt. Ich lasse zum Beispiel meine Mädels immer alleine abreiten. Ich hasse das, wenn auf dem Turnierplatz, auf dem Abreiteplatz diese ganzen überambitionierten Mütter, Väter oder Trainer stehen und dann noch meinen, über den kompletten Abreiteplatz zu bölken, wenn da irgendjemand die Hacke nicht unten hat oder die Hand nicht oben hat oder sonst irgendwas. Wenn ich mir dann mal denke, das bringt am Turniertag gar nichts mehr. Ne? Man sagt ja nicht ohne Grund, Siege werden zu Hause errungen. Und das ist auch einfach so. Und da bin ich halt auch einfach wirklich, dass ich den Mädels vorher sage, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn mir noch mal ganz krass was auffällt, dann briefe ich noch mal ganz kurz. Ja, natürlich, ich bin da, ich helfe auch. Ne? Aber ich bin jetzt nicht da die ganze Zeit in der Mitte und sammel die tot, sondern ich lasse die wirklich ihr Ding machen, weil... Ganz ehrlich, 5 Minuten vor der Prüfung kriegt man eh nichts mehr hin. Und wenn du dann in die Prüfung reinreitest, ist manchmal eh alles wie weggeblasen, weil du so aufgeregt bist, gerade die ersten Turniere deines Lebens. Das ist einfach so. Und von daher verlasst euch auf euer Können, verlasst euch auf die Aussage des Trainers und vertraut eurem Pferd und dann wird er schon. Ja, und wenn ihr dann Glück habt, dann gibt es halt eine richtig gute Note zu den Notenskalen an sich noch. Also es gibt immer eine Notenskala von 0 bis 10. 0 ist halt wirklich nichts. 10 ist halt richtig, richtig gut. So im Durchschnitt bewegen wir uns bei Wertnoten zwischen 5 und 8. Also mittlerweile ist es auch schon mal öfter vorgekommen, dass es eine 9er-Note gab, aber das ist schon echt selten. Also 5 bis 8 ist schon wirklich gut. Also so im Durchschnitt. 5 ist immer so, da muss dein Pferd schon ungehorsam sein, wobei tatsächlich wirklich, also ich finde manchmal gerade in der Dressur, da könnte man nochmal so einen eigenen Podcast mit Turnierreitern machen, ich glaube, da stimmen mir viele zu, Dressur ist manchmal echt Willkür, wirklich, also ich habe so oft schon in der Dressur zugeguckt und gedacht so, boah, die sitzt richtig gut, das ist ein richtig harmonisches Paar, dann kommt die mit einer 5er-Note aus dieser Prüfung raus, während wer anders, der wirklich wie so ein Sack Kartoffeln auf diesem Pferd rumgetrabt und ausgesessen hat, auf einmal rauskommt mit einer 7,8 und du denkst dir, why? Wir hatten das vor kurzem auf dem Turnier, da haben wir beim Springen zugeguckt. Das war auch, da war eine Reiterin, ein Stilspringen, die war richtig, richtig hektisch unterwegs. Die ist wirklich immer, die hat immer so zum Sprung hingedrückt und die kam auch zu 2, 3 Sprüngen so richtig unpassend und das sah einfach alles andere als rund aus. Da kriegt die tatsächlich im Stilspringen für diese Runde noch eine 7,6. Eine andere Reiterin, ein bisschen fülliger, ein bisschen kräftiger. Richtig harmonisches Paar, richtig gute Runde. Die hat die Distanzen gesehen, die ist richtig gut über dem Sprung mitgekommen. Keine Ahnung, was denen nicht gepasst hat. Es ist wirklich, also da war es tatsächlich wirklich Willkür, würde ich sagen. Die kriegt eine 6,8 und ist, weil ab 7,1 platziert wurde, nicht mehr platziert gewesen. Und das finde ich einfach total unfair. Und das, liebe Leute, kann euch auf dem Turnier leider auch passieren. Vor allem in der Dressur ist es tatsächlich noch häufiger als im Springen, dass man manchmal wirklich denkt, why? Warum hat der Reiter jetzt diese Note bekommen? Und mir ist es selber persönlich auch schon passiert, dass ich wirklich auch aus einer Dressur rausgeritten bin mit einem richtig guten Gefühl und dass auch andere mir dieses Gefühl bestätigt haben. Ja, und dass sich das auch hinterher dann in der Videoanalyse auch wirklich wiedergespiegelt hat, wo ich gedacht habe, okay, da war vielleicht ein Übergang nicht okay. Aber ansonsten war das wirklich eine grundsolide, harmonische Runde und dann kommt man da mit einer 6,5 raus. Und dann gibt's wiederum Tage, wo man echt denkt, da reitest du dir da einen zurecht und man hat selber das Gefühl, wo man sich denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist heute überhaupt nichts geworden, da kriegst du da eine 7,0 für. Also das sind dann immer so Tage, wo ich mir dann manchmal auch denke, es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf an, welche Richter hat man, mit welchem Auge gucken die hin, in welchem Moment gucken die hin und ja, Turnierreiterei ist nicht ganz so einfach, soll euch aber den Spaß an der ganzen Sache nicht nehmen, das klingt jetzt echt hart, ne? Aber das ist halt was, womit ihr einfach auch rechnen müsst. Also ja, klar, man fährt natürlich aufs Turnier, um irgendwann auch mal erfolgreich zu sein. Aber es ist halt einfach auch schon so ein bisschen hartes Brot. Und gerade so in diesem Amateurbereich, wo man halt leider Gottes auch das Pech haben kann, wo wirklich auch Kinder mit dir zusammen reiten, die von Mama das eben ausgebildete Pferd unterm Hintern haben, Ja, dann hat man halt mit seinem Pferd, was vielleicht gerade selber ein halbes Jahr in Ausbildung ist und unterm Reiter ist, eigentlich schon relativ gut läuft, aber man will mit dem so die ersten Turnierstarts machen und einfach mal sich selber nochmal nachfragen und gucken, wo man denn überhaupt so steht und das von anderen Leuten nochmal bestätigt bekommen. Und dann hat man echt eine grundsolide Runde, aber halt, was weiß ich, ne, Kind XY mit Pferd XY saß dann halt ein bisschen schöner, ein bisschen netter, hatte eine richtig tolle, grazile Figur da oben drauf, kriegt dann halt eine bessere Note, obwohl der Ritt jetzt nicht unbedingt so viel besser war oder vielleicht sogar noch schlechter war. Das ist schon manchmal ein bisschen ärgerlich, aber was will man machen? Okay, wenn ihr jetzt das riesengroße Glück habt und ihr seid definitiv mit einer richtig guten, dann geht's hoffentlich für euch in die Platzierung. Aber bevor wir zu die Platzierung kommen, kommen wir nochmal einmal ganz kurz zu den Noten. Ja, nochmal zur Notenskala an sich. Also 5 ist dann schon wirklich immer so, ja, wenn dann auch mal ungehorsam. Was ist ein Ungehorsam? Das Pferd springt mal zur Seite. Das Pferd bockt vielleicht mal beim Angaloppieren los. Oder beim dritte Verlängern galoppiert es an. Oder. Eine 6er-Note ist schon im Prinzip alles auf dem richtigen Weg. Aber da war halt dann auch alles noch nicht so perfekt. 7er, da kann man schon sagen, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Da kann man schon wirklich richtig, richtig stolz drauf sein. Und entscheidend über die Wertnote ist, das kann ich euch sagen, meistens schon immer euer Aufmarschieren in der Prüfung. Also ich habe mal einmal, oder wenn ihr wirklich mal wissen wollt, wie Richter prüfen, dann schreibt mal Protokoll auf ein Turnier und dann wisst ihr das so ungefähr. Also das ist wirklich so, das habe ich schon mehrmals gehabt, dann ja, sitzt man da und dann sagt der Richter schon, die Aufstellung ist schief. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es noch eine 6,5 und drunter drüber wird oder ob es eine 6,5 und tiefer wird. Und das kann ich euch sagen, das ist einfach wirklich, also die Grußaufstellung, das Einreiten ist schon euer Aushängeschild. Wenn das schon funktioniert, dann habt ihr im Prinzip schon die halbe Miete und dann kann das eigentlich nur noch nach oben oder nach unten korrigiert werden, je nachdem, was dann halt so in der Prüfung passiert. Wenn ihr denn dann platziert seid, dann läuft das folgendermaßen. Okay, wenn ihr jetzt das riesengroße Glück habt und ihr seid definitiv mit einer richtig guten Note dabei, dann ist immer die Platzierung grundsätzlich mit Pferd. Es sei denn, es wird vom Veranstalter anders gesagt. Bei Jungpferdenprüfungen ist es auch schon mal öfter so, dass gesagt wird, Platzierung ohne Pferd. Aber ansonsten müsst ihr mit Pferd reinreiten. Es sei denn, ihr habt da auch eine Dispens. Heißt also, ihr müsst in dem Moment, also ihr müsst grundsätzlich auch an der Platzierung teilnehmen. Wenn ihr nicht teilnehmt, dann führt das eventuell auch zur Aberkennung der Platzierung. Und dann müsst ihr halt eine Dispens haben. Und die Dispens könnte halt zum Beispiel sein, dass ihr parallel in der Springprüfung zu der Dressurprüfung auch genannt habt und dass ihr jetzt eigentlich schon längst auf dem Pferd sitzen müsst, um fürs Springen warm zu reiten. Und dann müsst ihr aber an der Meldestelle Bescheid geben, dann wissen die das und dann ist das okay, wenn ihr zur Platzierung nicht erscheint. Ansonsten ist das immer Pflicht. Bei den Reiterwettbewerben machen die das ganz, ganz häufig so, dass die dann auch mal nachfragen. Ne? Wollt ihr die Platzierung mit Pferd, ohne Pferd? Letztens war das ganz nett auf einem Turnier in der Gegend. Da hat die Richterin ganz lieb gefragt, was habt ihr für ein Gefühl, Mädels? Wollt ihr mit oder ohne Pferd? Und die eine Prüfung, die sagten tatsächlich, sie wollen lieber ohne. Und die andere Abteilung, die sagte dann, sie wollten mit. Und dann haben die auch genauso platziert. Das finde ich auch ganz nett, muss ich wirklich sagen. Ja, alles im Allen ist dieser Turnier, diese Turnierplatzierung, dann auch so, wenn du im WBO-Bereich gestartet bist, dann kannst du dir hinter einer Meldestelle dann irgendwie noch so einen Sachpreis abholen. Ich habe damals mal, was habe ich denn mal gewonnen, irgendwie einen Regenschirm und mal so eine Abschützdecke oder irgendwie eine Schabracke oder irgendwelche Sachpreise, manchmal auch Gutscheine oder Leckerlis, Putzzeug, irgendwelche Pflegeutensilien sind dann ganz häufig in so Goodies, so Bags mit dabei. Und wenn ihr LPO gestartet seid, habt ihr mit einer Platzierung tatsächlich die ersten Ranglistenpunkte. Und da ist es tatsächlich so, irgendwann werden die Prüfungen dann nochmal ausgeschrieben nach unterschiedlichen Ranglistenpunkten. Dann wird dann halt gesagt, die erste Abteilung ist dann irgendwie Ranglistenpunkt 0 bis 8. Und danach gibt es nochmal eine weitere Ranglisten 8 bis irgendwas Ranglistenpunkte. Finde ich auch immer ganz nett, weil so wird wenigstens nochmal unterschieden, dass halt wirklich die Leute, die viel öfter auf Turnier sind, auch im Amateurbereich und wirklich schon mehrere Platzierungen hatten und auch schon Ranglistenpunkte haben, dass die dann halt einfach auch mit seinesgleichen starten und die wirklich noch gar nicht wirklich Ranglistenpunkte haben und noch nicht so oft auf Turnier waren, halt auch einfach wirklich auch unter ihres seinesgleichen sind. Und das finde ich wirklich okay und fair. Das ist aber auch erst so die letzten Jahre mehr und mehr dazugekommen. Das gab es früher nicht. Und wenn der Turniertag richtig Erfolg war, dann fahrt ihr mit einer der folgenden Farben nach Hause. Die Farben der Schleifen. Wenn ihr in einer Platzierung seid und ihr wisst jetzt gerade gar nicht genau, so welchen Platz habt ihr überhaupt gemacht, wobei man, wenn man auf einem Turnier ist, kann man das bei Equiscore schon immer ganz gut verfolgen. Da ist eigentlich ziemlich gutes Live-Tracking und dann sieht man schon immer, wo man ungefähr sein kann. Dann, spätestens in der Platzierung kriegt ihr das natürlich auch mit, ne? Die werden ja immer der Reihenfolge nach aufgerufen, aber der erste Platz bekommt auf jeden Fall immer eine goldene oder eine gelbe, ist das dann immer. Der zweite Platz hat dann immer Silber, der dritte Platz ist weiß, der vierte Platz ist blau, der fünfte Platz ist rot und danach folgen alle weiteren Plätze mit einer grünen Schleife, das nennen wir unter Turnierreitern auch gerne Salatschleife, und dann sagt man ungefähr immer, es werden auf dem Turnier ein Drittel aller Teilnehmer platziert. Also wenn ihr jetzt wisst, ihr seid 30 Teilnehmer, dann wisst ihr, 10 Leute werden platziert. Und wenn ihr vorher schon so ein bisschen verfolgt, dass ihr Achter seid, dann wisst ihr, ihr seid auf jeden Fall in der Platzierung noch mit drin. Und das muss man dann auch immer so ein bisschen timen, wenn man, je nachdem, was man für eine Note hat, ob man dann entscheidet, man lädt direkt auf und fährt wieder nach Hause oder ob man halt wartet. Ich würde immer so gucken, wie das Starterfeld ist. Man hat ja manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, aber also ab einer 6, 7 kann man schon eigentlich damit rechnen, dass man eventuell auch, wenn man Glück hat, mit platziert ist, je nachdem, wie viele 7er Noten da so mit bei waren, vielleicht auch 8er oder 6er Noten oder auch 5er Noten. Und und wenn ihr dann so eine Turnierprüfung erfolgreich gemeistert habt, dann fahrt ihr natürlich mit diesem guten Gefühl nach Hause und mit diesem guten Gefühl geht ihr ins nächste Training und mit diesem guten Gefühl fährt man auch aufs nächste Turnier. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz kleinen Einblick in die Turnierreiterei geben. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und das hört sich immer alles schön und nett an, wirklich auf Turnier zu gehen und auf Turnier zu starten. Man muss aber tatsächlich auch wirklich manchmal viel Glück haben, um erfolgreich zu sein und man muss das schon wirklich wollen und sich da wirklich so auch so ein bisschen durchbeißen und Ehrgeiz haben. Aber wenn man dann natürlich Erfolg hat, ist alles umso schöner und dann zahlt sich das hinterher unterm Strich auch alles wieder so ein bisschen aus. Auch, dass man morgens vielleicht mal morgens um 4 Uhr im Stall stehen muss, um pünktlich um 7 Uhr auf dem Turnier zu sein, weil um 8 Uhr die Prüfung beginnt. Das kann halt auch mal passieren. So, ihr Lieben, wir sind schon wieder an dem Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Tipps mitnehmen, wie so ein Turnierstart aussehen kann, nicht muss. Jeder entscheidet ja für sich selber, ob er diesen Weg in seinem Leben gehen möchte. Aber ihr dürft gerne mir eine Bewertung dalassen, dürft mich abonnieren. Und wer Lust hat, besucht doch einfach mal meine Online-Reitschule und schaut da mal in den Kursen rein. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für dich dabei, womit du wertvolle Tipps für deine weitere Ausbildung mit dir und deinem Pferd mitnehmen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast ist online zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag bei was auch immer du gerade tust.